Ja, wie schon erwähnt, wir sind dabei in unserer Miniserie Alles Neu. Und wenn es heißt Alles Neu, dann ist es wirklich so, Gott macht alle Dinge neu. Das hat er uns versprochen. Das haben wir uns ja ganz am Anfang des Jahres angesehen. Wir haben das Ende uns angesehen, wo es heißt, siehe, ich mache alles neu. Ihr, die hier da waren, ihr erinnert euch sicherlich dran. Und dieses Alles Neu spricht immer auch von einem Erneuerungsprozess. Und in diesem Wort, da steckt ja das auch drin. Neu. Erneuerung beinhaltet neu. Das ist ganz interessant hier zu sehen. Und diese Prozesse, in denen Erneuerung in unserem Leben geschieht, die sind nicht immer einfach. Denn Neues bedeutet ja immer Veränderung. Und Veränderung bedeutet Herausforderung. Und das ist etwas, was uns Menschen sehr schwer fällt. Es ist ja auch so interessant zu sehen, nicht umsonst redet man bei aufwachsenden Kindern auch von Wachstumsschmerzen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Wachstumsschmerzen. Und das entsteht, wenn es so diese Wachstumsschübe gibt in einem gewissen Alter. Das zeigt einen deutlichen Anstieg der Wachstumsgeschwindigkeit. Und das ist total harmlos. Normalerweise ist es total harmlos, aber dennoch schmerzvoll. Kinder spüren manchmal diesen Schmerz in den Beinen von diesem Wachstumsschub. Und ich denke, das ist ein ganz hervorragendes Bild, wie das manchmal auch so ist in unserem geistigen Leben. Gott lässt uns wachsen und dann haben wir so diese Wachstumsschmerzen. Und Paulus, als er Gemeinden gründete und Menschen frisch zum Glauben führte, und das lesen wir in der Apostelgeschichte, da sagte er den jungen Bekehrten, den frisch zum Glauben gekommenen, das lesen wir in der Apostelgeschichte 14, Vers 22, und es heißt, er ermutigte sie mit diesen Worten, dass sie durch viele Drucksituationen, eine andere Übersetzung sagt es, durch viele Drangsale, durch viele Trübsale, aber eigentlich bedeutet es dieses Wort, durch viel Druck in das Reich Gottes gehen müssen. Das heißt, ans Ziel gelangen. Und Paulus sah es als eine Botschaft der Ermutigung. Das war nicht etwas, was sie erdrücken sollte oder sie beängstigen sollte, sondern es sollte sie ermutigen. Und was er ihnen eigentlich damit sagte, Gott ist euer Vater, ihr seid seine Kinder geworden und rechnet damit, dass es diesen Wachstumsprozess gibt. Und manchmal ist es, je schneller man wächst, desto mehr Schmerzen gibt es in diesen Phasen. Und das werdet ihr erleben, aber ihr werdet das Reich Gottes ergreifen. Und es ist stark, sich bewusst zu machen, dass Herausforderungen im Leben uns dabei helfen können, erfolgreich zu sein und ans Ziel zu kommen. Ja? Normalerweise vermeiden wir Herausforderungen, aber Gott sagt, hey, wenn Herausforderungen kommen, stellt euch ihnen, weil sie helfen euch, erfolgreich zu sein. Und wisst ihr, wir haben uns das ja in der letzten Woche angesehen, wir haben von Abraham gehört, wir haben uns mit Abraham beschäftigt und wir haben gesehen, dass es für Abraham enorm schwierig war, nachdem er diese Berufung Gottes bekommen hatte, wo Gott zu ihm sprach, gehe, verlass das Haus deines Vaters und geh in das Land, was ich dir zeigen werde. Auch für Abraham war es nicht einfach, das Alte zu verlassen und in etwas Neues und völlig Unbekanntes zu gehen. Wir haben ja gesehen, dass er seine nationale und soziale Identität damit quasi aufgab und auch die finanziellen Sicherheiten, die es in diesem Netzwerk der Verbundenheit eben gibt. Und seine Geschichte, die steht ja voll für diese vielen Anfechtungen und Kämpfe, die er innerlich und äußerlich auch hatte. Aber seht, wo er landete. Gott hatte eine Verheißung gegeben und er hatte das erlebt. Wenn es um diesen Erneuerungsprozess geht, dann werden wir durch viele Bilder in der Bibel inspiriert und ermutigt. Und ein Bild davon ist das Bild eines Adlers. Und wer liebt nicht dieses Bild? Und das ist das, wie Gott über uns redet und denkt und sagt, ihr seid Adler. Ihr seid dazu bestimmt zu fliegen, hoch zu fliegen, souverän zu fliegen. Und es gibt wohl kein Tier, das so etwas, vielleicht neben einem Löwen, so etwas Majestätisches, Souveränes zum Ausdruck bringen kann, wie der Adler. Und für Stärke steht. Und deswegen sieht man den Adler auch in ganz vielen Landeswappen. Der Adler war immer sehr wichtig, weil er steht für ein Leben im Sieg, ein Leben in Stärke, für Souveränität. Und er steht eben für ein siegreiches Leben eines Gläubigen. Doch das ist nicht immer so. Das ist auch ein Adler. Das ist der gleiche Adler quasi, den wir gesehen haben, der so souverän fliegt. Und das ist der Adler, wenn er so einen Prozess der Erneuerung durchzieht. Die sogenannte Mauser. Ihr wisst, wenn Vögel mausern sich, sie tauschen ihr Federkleid aus. Und das sieht wirklich nicht sehr souverän aus, muss ich sagen. Dieser Freund hier, der sieht wirklich erbärmlich aus. Man sieht, dass es ein Adler ist, aber er sieht so ein bisschen zerzaust und zerrupft aus. Und vielleicht sagst du, das bin ich. Genau so geht es mir. Und das ist okay. Du bist immer noch ein Adler, aber du siehst so ein bisschen zerzupft aus. Du gehst gerade durch die Mauser. Das sind diese Erneuerungsprozesse, von denen wir sprechen. Und es ist interessant, dass so die Adler, das sind ja Tiere, die können bis zu 30 Jahre alt werden. Und natürlich während des Lebens, da werden ihre Federn, sie werden zerzaust. Vögel fliegen zum Teil bis zu 20.000 Kilometer im Jahr. Das ist eine unheimliche Beanspruchung. Das ist so wie ein Fahrzeug, was sich dann irgendwann mal abnutzt. Und die Federn werden natürlich stumpf und schmutzig. Und da dieses Federkleid so wichtig ist, so elementar wichtig ist für einen Adler, das ist das, was seine Souveränität ausmacht, ist es eben so, dass er nach einer bestimmten Zeit alle, beziehungsweise fast alle Federn in diesem Prozess der Erneuerung austauscht. Und er kann sich über Jahre hinziehen. Und er ist sehr kräftezehrend. Und er stellt eine enorme Belastung für solch ein Tier dar. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und diesen Prozess, der wird auch in der Bibel beschrieben, ganz klar. Und David hatte genau diesen Kerl hier vor Augen, wo er diesen Psalm 103 verfasste und wo es heißt, und diesen Psalm kennen wir, wo es heißt, lobe den Herrn meine Seele und so weiter und so fort. All die Segnungen, die er schenkt. Und dann heißt es in Vers 5, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Wer möchte nicht jung sein? Wer möchte nicht jugendlich sein? Aber ich sage dir, ohne Erneuerungsprozess gibt es keine Jugend. Ohne Erneuerungsprozess werden wir immer die alten Vögel bleiben. Ja? Wir werden nicht jung ohne diesen Prozess. Und ich sage dir, es ist viel einfacher und viel bequemer, in Anführungsstrichen alt zu bleiben. Aber wie wir schon gesehen haben, alles neu bedeutet Gott, und das haben wir bei Abraham gesehen. Abraham, der war 75, wo es losging, und mit 100 ging es erst richtig los. Also, da gibt es viel, viel Zeit, die noch vor uns steht. Die Frage ist immer, wie wir das Beste aus Erneuerungsprozessen machen können. Und um das soll es ein bisschen auch im weiteren Verlauf gehen. Und ich hatte eine Stelle aus dem Neuen Testament aufs Herz bekommen, aus Jakobus. Und diese Stelle im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 2 bis 4, die ich kurz vorlesen werde, die soll uns im weiteren Verlauf heute Morgen beschäftigen. Dort heißt es, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, in Klammern, in Schwestern, Klammer zu, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Diese Stelle, diese drei Verse, die sind gewaltig. Mit denen werden wir uns ein bisschen beschäftigen. Diese Begriffe, die in andersfarbig, in Gelb hier gestaltet sind, das sind die Begriffe, die wir uns heute besonders ansehen wollen. Also diese Schlüsselworte von dieser Passage. Und lasst mich vorweg sagen, hier ist die Rede von Versuchungen. Wenn wir dieses Wort Versuchungen hören, dann dürfen wir nicht an die Versuchungen des Teufels denken. Dann dürfen wir nicht daran denken, dass der Teufel uns zur Sünde versucht. Weil dieses Wort Versuchung ist eigentlich noch besser wiederzugeben mit Tests. Testen. Da gibt es einen großen Unterschied, ob man über Versuchung redet oder über Test. Weil hier sehen wir einen großen Unterschied zwischen Gott und dem Teufel. Gott testet zum Guten. Der Teufel versucht zum Bösen. Das ist der Unterschied. Und in diesem Verständnis wollen wir uns diese Verse ansehen. Und hier heißt es ganz am Anfang, das ist das Erste, was wir hier gesagt bekommen, Jakobus sagt, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei unterschiedlicher Art von Tests, von Herausforderungen, von Veränderungsprozessen geratet. Und ich sage dir, diese Aussage, und ich heute Morgen, muss ich sagen, diese Botschaft, die ist natürlich, ich predige sie zwar, ich gebe sie weiter, aber ich kann euch sagen, ich predige auch in diese Richtung, ganz bestimmt. Ich predige mir selbst, weil das hier ist so eine große, gewaltige Herausforderung für uns Menschen. Es ist unglaublich herausfordernd, im Angesicht von den Herausforderungen, den Prüfungen des Lebens, den Tests, Gottestests, da wirklich die Freude zu bewahren. Während sich alles in uns wehrt und auflehnt in solchen Situationen, in solchen Phasen, wenn wir in dieser geistlichen Mauser sind, wenn alles in uns klagt, beklagt, anklagt vielleicht und wir uns dann schließlich lautstark bei Gott beschweren, Gott, warum lässt du das zu, wie konntest du das in meinem Leben zulassen, du bist doch gut und ich bin enttäuscht und so weiter und so fort. Da sagt er, achte es für lauter Freude, fang an dich zu freuen. Und ich sage dir, das geht gegen unser menschliches, natürliches Denken und Verstehen. Und ich glaube, dass der Grund, warum Jakobus ganz am Anfang hier über die Freude spricht, ist, weil Gott weiß, Freude bewahrt uns im Prozess der Erneuerung. Und man kann sich nur in Zeiten der Herausforderung freuen, wenn man die richtige Perspektive hat. Wir müssen das ja hier verstehen. Die Jünger, zu denen Jakobus sprach, die waren in wirklichen Problemen. Und das war nicht, dass sie Dinge falsch gemacht haben. Sie waren einfach nur Nachfolger von Jesus. Sie glaubten an Jesus und sie erlebten eine enorme Verfolgung, Widerstand. Sie wurden enorm angegriffen. Nicht, weil sie schlechte Menschen waren, weil sie Böses taten, sondern einfach und allein, weil sie sich für Jesus Christus entschieden hatten und ihn bekannten. Und es wird hier ganz deutlich, wenn eine Herausforderung keine Freude in mir verursacht, dann deswegen, weil ich sie nicht aus einem göttlichen, himmlischen Blickwinkel betrachte. Denn sonst würde ich mich freuen. Wenn ich seine Perspektive hätte, würde ich mich freuen, weil diese Herausforderung hat etwas Gutes. Und da kommen wir zu dem zweiten Wort, was wir hier unterlegt finden. Dieses Wort erkennt. Jakobus sagt, da wir wissen. Er sagt hier quasi, setze dich hin und vollziehe eine nüchterne Kalkulation. Mach mal eine Buchführung. Mach mal eine mathematische Gleichung. Stell die einfach mal auf. Ja, diese Gleichung beinhaltet Folgendes. Wer ist Gott? Gott ist mein Vater. Wie handelt er? Alles, was er tut, ist in Liebe. Was bewirkt er? Immer Gutes. Das ist so die logische Folge von Gedanken, die wir vollziehen sollen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder an diesen Punkt kommen, wo wir uns bewusst machen, wer Gott ist und wie Gott wirkt und was er tut in unserem Leben. Weil ohne zu wissen, dass er unser Vater ist und nur Gutes mit uns im Sinn hat, werden wir uns immer im Klagen wiederfinden, immer in der Beschwerde. Und wir können uns gar nicht freuen, weil wir unsere Herausforderungen nicht durch die richtige Perspektive betrachten. Und diese Wahrheit, die ist so dominant im Neuen Testament. Es gibt wahrscheinlich keinen Brief, keine Passage in der Bibel, die nicht da diesen Punkt setzt, die Betonung setzt. Denkt einmal, was Paulus sagt zu den Römern. Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir wissen es einfach. Das ist das, was Paulus sagt. Deswegen konnten sie sich freuen im Anblick heftigster Verfolgung. Christen wurden verfolgt, Christen wurden verfüttert an die Löwen in der Arena. Und Zeitzeugen berichten, dass sie beeindruckt waren, wie die Gläubigen dort ihr Leben hingaben. Singend, sich freuend, weil sie eine himmlische Perspektive einnahmen, weil sie wussten, das Beste kommt noch, Gott ist gut. in dieser Situation, und das ist unheimlich herausfordernd, das braucht so viel Gnade. Und wir wissen einfach, dass bei Gott immer etwas Gutes herauskommen muss. Es kann gar nicht anders sein und es wird nicht anders sein. Das ist der Glaube an den Charakter Gottes. Und ich sage das nicht so leichtfertig, weil ich bin noch längst nicht angekommen. Aber ich sage wie Paulus, ich strecke mich danach aus. Ich will das, weil das macht den Unterschied. Weiterhin sagt Jakobus, und das ist das dritte Wort hier, was wir hier sehen. Er spricht über die Bewährung des Glaubens. Und wisst ihr, es gibt Glauben und bewährten Glauben. Bewährter Glaube ist ein getesteter Glaube, ein Glaube, der getestet wurde, den Test bestanden hat. Wisst ihr, jeder kann etwas im Glauben behaupten. Man kann alles im Glauben sagen. Ja, jeder kann das Richtige auch sagen. Mit Gott kann ich Berge besetzen. Es wird dann bewährter Glaube, wenn du dann wirklich den Berg versetzt. Dann hat der Glaube eine neue Qualität erreicht, eine andere Stufe erreicht. Dann hat er Substanz bekommen. Und wisst ihr, Gott möchte unseren Glauben bewähren. Deswegen führt er uns durch diese Tests. Und er tut es so, wie ein Hersteller sein Produkt testet. Wenn zum Beispiel solche Möbelhersteller, ja, also IKEA oder so, wenn die ihre Produkte herstellen, bevor sie die unter die Menschen bringen, in großer Stückzahl, werden die erstmal so richtig getestet. Und das ist interessant zu sehen, wie sie getestet werden. Und da wird auch mit geworben, das sieht man dann auch in manchen Einrichtungshäusern. Wir testen unsere Produkte, dann siehst du 100.000 Mal die Schublade auf und zu, auf und zu, auf und zu. Warum? Weil sie wollen sicherstellen, dass das, was sie verkaufen, bewährt ist. Und so ist Gott. Gott lässt uns auf diese Welt los, als seine Gnadenbringer für diese Welt, als Segensspender. Und je besser wir erprobt und getestet sind, desto mehr kann er uns anvertrauen, desto größerer Segen kann daraus fließen. Das vierte Wort, was wir hier in der Passage sehen, ist, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das ist interessant, weil alle die Prozesse, durch die wir gehen, sind nicht umsonst. Sie bewirken etwas. Und deswegen, und das ist das, was Jakobus Ihnen hier klar machen möchte, den Jüngern hier, zu denen er schreibt, deswegen sollten wir keine Gelegenheit verstreichen lassen. Deswegen sollten wir auch keine Gelegenheit verschwenden. Das heißt mit anderen Worten, wenn es in unserem Alltag zu einer Situation kommt, wo wir herausgefordert sind, wenn wir richtig das verstanden haben, wie Gott wirkt, dann werden wir sagen, ah, das ist jetzt unangenehm, aber ich werde diese unangenehme Sache gebrauchen, mir zum Segen. Oder sie wird mir nutzen, sie wird mir dabei helfen, zu wachsen, mich zu verändern oder einfach gesegnet zu sein. Das ist das, worum es hier geht. Und sie wird und sie bewirkt Ausharren, heißt es hier. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt etwas, was wir im Leben am allermeisten brauchen. Ganz oben auf der Liste steht das bei mir zumindest. Und das ist Geduld. Ja, kennt ihr das? Habt ihr das? Ja? Wer braucht keine Geduld? Ja, geht es euch auch so? Bin ich in guter Gemeinschaft hier? Wir brauchen alle mehr Geduld. Und das ist ja, Ausharren hat ja was mit diesem geduldig sein zu tun. Und Geduld ist etwas, was nicht wie so eine Gabe von oben auf uns fällt, so plumps gedaste Geduld. Es wäre so schön, wenn das so klappen würde. Geduld ist ein Resultat, wenn wir durch diese Bewährungsprozesse mit Gott gehen. Das ist das, was wo Geduld erzeugt wird, produziert wird. Und wiederum, wir sehen das in Abrahams Leben. Abraham war 75, als er auszog aus Ur. Er war 85, ja, 10 Jahre später. Da kam die nächste Verheißung, dass er so viele Nachkommen haben würde wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Und er war 99 Jahre alt, also 14 Jahre später, als er einen neuen Namen bekam, beschnitten wurde, ja mit 99, da gehört auch was dazu, das können wir uns bestimmt vorstellen, und ihm die Geburt Isaaks verkündet wurde, den Sohn der Verheißung. Also, verschwende nicht deine Gelegenheiten, verschwende nicht deine Bewährungsprozesse. Und fünftens sehen wir dieses Wort, und das habe ich unterstrichen, dieses Wort damit. Weil hier ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Jakobus sagt, damit ihr. Und hier sehen wir, hier kommen wir wirklich zu etwas, warum es sich lohnt. Warum sich es lohnt, dran zu bleiben. Weil nur wenn wir durch die Prozesse gehen, werden wir das bekommen. Wenn wir mittendrin aufhören und hinschmeißen, werden wir sie nicht bekommen. Ja, wir haben gesagt, das Ausharren, heißt es hier, soll ein vollkommenes Werk, es soll zum Ziel kommen, es soll ans Ziel gelangen. Also es muss ganz sein. Wenn du ausharrst, dran bleibst, bis du durch bist, sprich mit anderen Worten, wenn du als Adler nicht versuchst, vorzeitig die Mauser einfach den Prozess abzukürzen, weil das geht nicht, dann wirst du abstürzen. Wenn du in der Mauser bist, in der geistlichen, dann geh durch diesen ganzen Prozess, auch wenn er länger ist, weil da wird etwas Gutes rauskommen. Und hier sehen wir das Resultat. Drei Auswirkungen des Erneuerungsprozesses. Jakobus sagt hier, damit ihr, Nummer eins, ihr vollkommen seid. Und vollkommen, dieses Wort, dieses Teleos, es ist zum Ziel gelangen oder zur Reife erlangen. Ohne dranbleiben gibt es kein Wachstum. Viele Menschen sind zufrieden damit, dass sie einfach ihr Leben Jesus übergeben, wissen, dass sie in den Himmel kommen, gerettet werden und verstehen nicht, dass das eigentlich ja nur die Geburt ist, dass das eigentliche Leben ja erst richtig anfängt. Oder will man immer ein Säugling bleiben? Will man immer die Flasche bekommen? Will man immer abhängig sein von den Eltern? Es gibt ja so ein Problem heutzutage, wo Kinder vielleicht nicht mehr aus dem Haus gehen wollen, weil das so schön ist, zu Hause, alles so versorgt. Das ist schön. Und die Eltern, sie sind so dankbar, dass ihre Kinder zu Hause bleiben. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und Gott als Vater möchte, dass wir zum Ziel gelangen, zur Reife gelangen. Er möchte uns von der Kindschaft zur Sohnschaft, zur Vaterschaft führen. Das ist so dieser Prozess. Und das geschieht nur, wenn wir diesen Prozess durchschreiten. Hier sagt er weiter, Nummer eins, dass ihr vollkommen seid, Nummer zwei, dass ihr vollendet seid, heißt es hier. Und vollendet, das ist so ähnlich, vollkommen vollendet, ja, und da geht es viel um dieses Vollmaß, aber vollendet seid, dieses Wort hier ist dieses Wort Holokleros. Da haben wir dieses Wort holistisch von, ganzheitlich. Ein Wort, wovon ganz viel heute darüber gesprochen wird, dieses ganzheitliche Denken. Und das hört sich so toll an. Ja? Und es ist schön, ganzheitlich, ganz zu sein. Aber ich sage dir eins, und das ist etwas, was wir Menschen so oft verpassen. Ohne dran zu bleiben, ohne ausharren, ohne durch diese Zeiten zu gehen, diese Prozesse der Erneuerung, gibt es kein holistisches Leben. Gibt es kein Ganzsein. Oder mit anderen Worten gesprochen, ohne dran zu bleiben, gibt es kein Heilwerden. Manche Menschen sind so gefangen in ihrer Opferrolle, in ihrem Kranksein, in ihrem Bedürftigsein, dass sie nie heil werden können, weil sie nicht verstehen, dass es da einen gewissen Prozess gibt, wo auch sie gefordert sind, Schritte zu gehen. Kleine Schritte vielleicht, Minischritte, aber wichtige Schritte. Menschen, die Herausforderung aus dem Weg gehen und es nie lernen zu überwinden, werden auch nie heil werden. Das ist so. Ich denke, wenn man mit Menschen zu tun hat und auch vielleicht Leute, die im Gesundheitswesen oder in der Seelsorge tätig sind, die werden das bestimmt bezeugen können. Es ist fatal, sich stets als Opfer zu sehen und nur Forderungen zu stellen. Es hält dich gefangen. Stattdessen, ich sage dir, wenn Menschen anfangen würden zu sagen, ich gehe da durch, ich will heil werden, ich will was tun, sag mir, was ich tun soll, das ist der Weg zum Heilsein, zum Holistischen, wenn wir das in diesem Ausdruck nehmen wollen. Und das dritte Resultat hier, und damit schließen wir heute Morgen, und in nichts Mangel habt. Ist das nicht eine starke Aussage? Und in nichts Mangel habt. Das ist das Herz Gottes. Es soll uns gut gehen. Das ist so, wie Gott es möchte. Das Ziel eines jeden Tests, das Ziel einer jeden Herausforderung, einer jeden Prüfung ist, dass wir sie bestehen. Und dass es uns anschließend besser geht als vorher. Und es ist so, nur wenn wir den Herausforderungen im Leben ins Auge sehen und sie beherzt mit Gottes Hilfe angehen, dann geht es uns wirklich gut. Das kann man wirklich sagen. Und ich möchte schließen mit dieser bekannten Begebenheit von Hiob. Ja, wir alle kennen die Geschichte Hiobs. Da ist so viel drin, was man nicht versteht. Aber ich gebe dir einen Tipp. Gib dir Mühe, die ersten zwei Kapitel zu verstehen und gib dir Mühe, das letzte Kapitel zu verstehen. Dann hast du die Idee verstanden von dem ganzen Buch. Ja, ich bin nicht dafür, dass man in der Bibel lese, so die Kapitel überspringt. Aber wenn du damit Mühe hast, mit den ganzen Ausführungen, den ganzen Klagen und so und all diesen Sachen, die da stehen in diesen Kapiteln dazwischen, nimm das erste Kapitel, das letzte Kapitel. Wenn du das verstehst, dann hast du die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du da das Herz Gottes drin denken kannst. Aber es heißt, und das sagt Jakobus in Jakobus 5, Vers 11, er sagt, sie erinnert sie, seine Adressanten, vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das ist das Herz Gottes. Und manchmal fragst du dich vielleicht, wenn du mitten durch diese schwierigen, herausfordernden Zeiten gehst, ja, wo ist denn Gott? Warum muss ich das erleben? Andere, die haben mit Gott nichts am Hut und die leben, wie sie wollen, die kennen das nicht, die haben nicht die Herausforderung. Warum geht es mir so? Wo ist denn Gott in dem Ganzen? Ich sage dir, das ist die Weisheit der Bibel. Es heißt immer wieder, sieh auf ihr Ende. Und ich sage dir, das ist die Botschaft von hier. Die Versuchung, die er erleiden musste, was sicherlich klar ist, er musste durch diese Tests gehen, von denen wir heute Morgen gesprochen haben, durch diese Prüfung. Aber seht ihr das Ende an von hier. Und das Ende von hier ist sehr interessant, weil nachdem Hiob den Test bestanden hatte und er bestand ihn in dem Moment, wo es heißt, ich hatte von jedem nur vom Hören und Sagen vernommen. Hiob 42, Vers 5. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Jetzt habe ich Offenbarung aus erster Hand. Nicht nur, dass das Leute über dich Gott sagen, glaube ich jetzt nur mehr, sondern ich glaube, was ich erlebt habe von dir, empfangen von dir habe. Und dann heißt es, und das ist so schön, wie das Buch endet, der Herr mehrte alles, was Hiob hatte, um das Doppelte. Ist das nicht stark? Ja, er bekam nicht zwei Ehefrauen, das war ausgeschlossen, aber er wurde so reich gesegnet, er wurde so reich beschenkt. Und was wir hier sehen können ist, bleibe dran. Bei Gott kommt immer etwas Gutes raus. Es kann gar nicht anders sein. Bleibe dran, es lohnt sich. Wenn du merkst, du bist in so einer Situation, wo es so richtig brenzlig ist oder schwierig ist oder du kämpfst mit gewissen Dingen in deinem Leben und du schlägst dich mit Plagen rum, irgendeiner Art, dann triff doch heute die Entscheidung ganz neu und sag, Gott, ich entscheide mich. Ich bin zwar noch nicht so, dass ich mich so freuen kann, aber ich merke, das ist etwas Gutes. Da ist Befreiung drin, da ist die Lösung, weil ich will dich erkennen und je mehr ich dich erkenne und deine Perspektive habe, desto mehr werde ich mich freuen können, weil ich das Resultat sehe. All diese Dinge, durch die ich gehen muss. Vater, ich danke dir, dass du der Gott bist, der wirklich alles neu macht. Und dass du der Gott bist, der uns durch diese Erneuerungsprozesse führst. Und ich bete, dass du uns auch in dieser Zeit, Herr, dass du uns in dieser Zeit die Fähigkeit gibst, einfach durchzugehen. Ich bete für diejenigen, die gerade jetzt vor schweren Herausforderungen sind, dass du ihnen die Gnade gibst, durchzugehen, weil sie dich gesehen haben, weil ihr Auge dich gesehen hat, weil sie nicht nur sich mehr berufen auf und stützen auf das, was sie von anderen Leuten gehört haben, sondern dass du dich ihnen selbst offenbart hast. Und ich bete für den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst. Komm, Geist Gottes, und setze frei und gieße dich aus über uns und über unser Leben. Tu dein Werk. Und wir halten fest daran, Herr, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Es kann nicht anders sein. Es geht gar nicht anders. Wir danken dir, dass du gut bist. In Jesu Namen. Amen.